und dann wird es halt ein bisschen unangenehm und es wird ein bisschen zynisch, aber es ist meine verdammte Pflicht als Verteidiger darauf aufmerksam zu machen.
Ich habe sie gefunden, dich.
Ja.
Ich habe sie gefunden. Putin habe ich auch gewusst, was da abgelaufen ist. Also da war ein wahnsinniger Mörder. Brandschutz sichten, nach Spuren suchen und so weiter. Und eben, es ist alles abgekehrt, man sich das vorstellen.
Den Mann, den er hier gehört, haben wir in einem Café in Frauenfeld getroffen.
Er war sich lange nicht sicher, ob er mit uns sprechen will. Am Schluss hat er sich dafür entschieden. Seinen Namen dürfen wir aber nicht nennen.
Niemand kennt den Fall so gut wie er. Er hat nämlich die Ermittlungen geleitet und die Leiche gefunden.
Die Leiche war einfach noch so viel.
Der Ermittler hält hier die Hände etwa einen Meter auseinander. Er zeigt uns, was er in den Trümmern gefunden hat. Einen verbrannten Körper, bei dem man erstmal keine Ahnung hatte, was mit ihm passiert ist.
Rumpf, Kopf weg, Arm weg. Einfach nur der Rumpf.
Die Leiche kommt in die Gerichtsmedizin. Und die bestätigt, was der Ermittler befürchtet. Es gibt da noch ein anderes, viel grösseres Verbrechen.
November 1989. Eine junge Frau wird ermordet. Sie hinterlässt ihren 7 Jahre alten Sohn, Sascha. Er ist heute über 40. Ihr habt ihn bereits in der ersten Episode kennengelernt. Falls ihr die noch nicht gehört habt, fangt am besten dort an.
In dem 5-teiligen Podcast wollen wir den Fall genauer anschauen. Wir reden mit Ermittlern, mit Anwälten und Richtern und immer wieder mit den Hinterbliebenen. In der 2. Folge nehmen wir euch mit in die Nacht vom 29. auf den 30. November 1989. Es ist die Nacht, wo Zilke Wienrich ermordet worden ist. Ein kurzer Hinweis, es war sehr ein brutaler Mord und wir gehen in dieser Episode ganz nahe hin.
Da ist 27.
Das ist wahrscheinlich mit abgebrannt, so wie es aussieht.
Beim Ausräumen und Sichten des Brandschuttes konnte eine stark verkohlte Leiche geborgen werden.
Das ist Overkill, ein Mord und seine Opfer.
Eine Produktion von Elephant Stories erzählt für den Beobachter.
Ich bin Charlotte Theiler.
Und ich bin Fiona Lusti und zusammen führen wir euch durch unsere Recherche. Folge 2 – Es brennt.
Meter.
Bergstrasse 25. Der hat sie gelernt, gell?
100 Meter. Und du? Hast du das Gefühl?
Ich weiß es nicht.
Es macht was mit einem.
Voll.
Obwohl es irgendwie, ja, 35 Jahre her ist.
Alte Bergstraße. Ja. Es ist auch ein Berg, wir fahren hoch.
Ja.
Und hier um die Ecke müsste es jetzt sein.
Ja, genau.
Es ist Oktober 2024. Charlotte und ich fahren nach Kreuzlingen.
Hallo, guten Tag.
Hallo.
Wir sind nur kurz da, wir sind gleich wieder weg. Vielen Dank. Du hast richtig gesagt, es wird geschaut.
Ja.
Wir sind auf dem Weg zum Tatort. Hier hat Silke Wienrich im November 1989 gelebt. Ihr hört es. Direkt an einer Hauptstraße. Also ein paar Häuser sind schon auch neu und wahrscheinlich...
Hier zwei Leute.
Ja, die sind neu. Aber da, wo sie gelebt hat, ist jetzt nicht besonders neu.
Sie steht da noch vorne zu der Hauptstraße, Praxi, wenn vor 35 Jahren.
Ja.
Wow, ja.
Und hier in der Dachwohnung. Jetzt stehen wir gleich davor.
Rapport. Polizeikommando. Brandermittlung. Donnerstag. 30. November 1989, ca. 06 Uhr, wurden Anwohner auf einen Brandausbruch in der Liegenschaft Bergstraße 25 in Kreuzlingen aufmerksam. Bei den ersten polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass die Dachwohnung des Wohnhauses Bergstraße 25 von Wienrich Silke gemietet war. Von der Frau fehlte jedoch vorerst jede Spur.
Ich meine, so die Bäume, die sind schon immer da gewesen.
Die haben das alles gesehen.
Schau, da hinten ist Scheiße, Mann. Da hinten ist der Eingang.
Das ist der Eingang, ja.
Die Ermittlungsakten der Polizei beginnen am späten Nachmittag des 29. November 1989. Silke Wienrich ist da noch in der Bergstraße 25 in Kreuzlingen, vor der wir auch gerade stehen. Sie besucht ihre Nachbarin.
Gegen 16.45 Uhr verabschiedete sich Silke Wienrich und ließ sich mit einem Taxi zum Hotel Schweizerhof bzw. zum Spielsalon Spelecke fahren, wo sie um 17 Uhr ihren Dienst als Aufsichtsperson antrat.
Ah, guck, jetzt so nah ist das. Weil da geht's hoch zur Bergstraße, yeah. Das hätte sie auch laufen können. Das ist alles mega nah. Und durch hier?
Da ist der Schweizerhof, ja.
Am Hotel Schweizerhof treffen wir einen Angestellten. Und er weiss sogar etwas über den Spielecke. Der Ort, wo Silke Wienrich damals gearbeitet hat.
Hallo. Ist hier mal eine Spielecke gesehen?
Eine Spielecke?
Spielecke.
Ja, ganz früher.
Ja.
Genau. Oben, innen und da unten.
Ja.
Das ist jetzt eigentlich, das ist eigentlich ein Spielsalon gewesen.
Ja.
Und das, hat, das Hotel ist ja da gewesen, aber ist mir wahrscheinlich auf Stundenbasis dann auch noch vermietet worden.
Vermietet worden?
Ja, eigentlich so wie im Rotlichtmilieu.
Ja, ja.
Genau.
Okay.
Aber ist das Rotlichtmilieu gewesen?
Man hat es mal ein bisschen so angeschaut und dann ist ja zugegangen, dann hat man alles rausgerissen, angefangen umbauen.
Ja.
Dann war das Restaurant drin gewesen, und Hotel und da war einer, der Kosmetik gemacht hat.
In den Akten steht das mit dem Rotlichtmilieu im Spielecken nicht so genau.
Ja.
Ich weiß auch nicht, wie intensiv das ist, wenn das preisgegeben wird.
Ja, ja.
Es steht aber auch, die Ermittler haben sich gefragt, ob Silke Wienrich als Prostituierte gearbeitet hat. Aber ihre Freundinnen sagen der Polizei, nein, nie im Leben.
Circa 20.30 Uhr bestellte Silke eine Pizza Marinara, Pizza Express.
Diese Pizza wird später noch wichtig werden.
Um 23 Uhr hatte Silke Feierabend. Um 23.38 Uhr, gemäß Tagesrapport Taxizentrale Kreuzlingen AG, bestellte Silke Wienrich telefonisch ein Taxi zum Hotel Schweizerhof und ließ sich zum Dancing Bohème in Kreuzlingen chauffieren.
Und das La Bohème ist aber, glaube ich, auch... Ich vermute, was es war, wie so ein komischer Typ. Ich glaube, das war ein bisschen ein Underground-Club.
Okay.
Dancing Bohème.
In diesem Lokal verblieb Silke gemäß den Aussagen der übrigen anwesenden Gäste bis ca. 1.45 Uhr.
Das La Bohème existiert heute nicht mehr.
Unauffindbar. Und sie sind dann zusammen nach Hause, zu ihr nach Hause gegangen. Von wo?
Dancing Bohème gewesen.
Ja.
Haben sie sich dort gesehen. Ah ja, hoi Mike. Und so.
Von dem Club geht Silke nicht allein nach Hause. Ein 23 Jahre alter Mann begleitet sie mit Mofa. Es ist nicht das erste Mal, dass der Mann, den wir in diesem Podcast als Mike A. abkürzen, mit Silke in ihre Dachwohnung geht.
Während Mike A. sein Mofa neben sich herschob, soll Silke neben ihm auf dem Trottoir gegangen sein. Bei der Migrol-Tankstelle an der Bergstraße tankte Mike A. in der Folge Benzin für sein Mofa.
In dem Teil der Ermittlungsakte befinden wir uns in der Aussage von Mike A. Einige Sätze später folgt sein Geständnis. Er beschreibt, wie die beiden daheim Kaffee kochen und er gut duschen geht. In der Akte der Polizeiermittler tönt das so.
Mike A. setzte sich in der Folge wieder aufs Bett und nahm einen Schluck vom vorgängig vorbereiteten Kaffee, wobei er angeblich feststellte, dass nun Schnaps im Kaffee war. Dies soll ihn veranlasst haben, Silke zu beschimpfen.
Mike A. erzählt der Polizei, dass dieser Streit eskaliert. Es geht plötzlich um seine Ex, die Silke als Schlampe bezeichnet haben soll. Und dann rastet er aus.
Auf dem Hocker nebendran liegt ein Küchenmesser.
Im Schlafzimmer. Das sagt er zumindest der Polizei.
Mike A. stieg in der Folge auf das Doppelbett und nahm hinter Silke eine Knientstellung ein. Nun legte Mike A. seinen linken Arm um den Hals von Silke und richtete sie auf. Sogleich stach Mike A. mit dem in der rechten Hand gehaltenen Küchenmesser mehrmals auf das Opfer ein. Nach dem Händewaschen will Mike A. die Wohnung von Silke sogleich verlassen haben und anschließend mit seinem Mofa Richtung Bottighofen gefahren sein.
Jetzt müsstest du rechts oder links?
Da ist alles Baustelle.
Wir sitzen wieder im Auto. Der Tatort Bergstrasse 25 in Kreuzlingen liegt hinter uns.
Jetzt sind wir schon an der Berner Einstrasse.
Echt schöne Aussicht hier.
Mhm.
Mega, mega schön. Genau, hier war er. Hier hat er in einem von diesen Zimmern geschlafen.
Ja.
Nach nur etwa 5 Minuten Autofahrt biegen wir wieder auf ein grosses Grundstück ab, mit Blick auf den Bodensee. Wir sehen Wiesen, Wälder, Kühe.
Wir kommen an den Ort, an dem Sascha als 7-Jähriger gelebt hat. Sascha Weder, der Sohn von Silke Wienrich. Um ihn geht's ja in dieser Geschichte. Er ist der Mann, der sich an uns gewandt hat. Und von dessen Leben wir erzählen wollen.
Da sind immer noch Kinder, oder?
Es ist immer noch das gleiche Schulhaus.
Ah.
Immer noch ein Sonderschulheim.
Das Wohnheim Bernrhein ist nur 400 Meter vom Tatort entfernt. Ganz nah. Wir haben uns natürlich auch gefragt, wieso hat Sascha da und nicht bei seiner Mutter gelebt?
In den Akten haben wir dann gelesen, dass ihre Eltern sie nicht unterstützt haben, als sie mit 20 Jahren dieses Kind bekommen hat.
Ich stelle es mir schon mega streng vor. Sie ist so jung, alleinerziehend, und sie musste das Geld heimbringen. Und für das hat sie dann teils auch in der Nacht gearbeitet.
Und am Wochenende war dann ihr Sohn bei ihr.
Mhm. Ich denke, auch so die Jugendliche da.
Ja.
Wo ist er?
Grüezi, hallo. Kinder einfach. Ja,
genau. Sascha Weder hat uns erzählt, dass es ihm im Schulheim gut gefallen hat.
Weißt du, woran ich immer denken muss? Ah ja, Schule Bernrhein, da steht's. Dass er erzählt hat, dass er am 1. Dezember noch das Türchen öffnen durfte.
Hätte er dafür
erzählt? Ja, das hat er erzählt. Dass es ihm, dass er so mega freudig war, dass es ein ganz schöner Morgen war und dass er aus irgendeinem Grund das Türchen öffnen durfte.
Krass.
Das Erste.
Das ist nur etwa eine Stunde, bevor er vom Tod von seiner Mutter erfahren hat.
Das ist wie so ein bisschen der letzte Moment
vor der Unschuld und Freude und so gewesen.
Kindheit,
genau.
Ja.
Ja, vielleicht wirklich der letzte Moment der Kindheit, das stimmt. Und er hat ja auch immer gesagt, dass das so krass ist, dass er nichts gemerkt hat.
Als Kind und Jugendlicher hat er sich da lange vorgeworfen, dass er nicht Bier war in dieser Nacht. Es ist morgen am 30. November 1989.
Noch bevor Sascha weiß, dass seine Mutter tot ist, betritt ein junger Sachbearbeiter der polizeilichen Brandermittlung das niedergebrannte Haus an der Bergstraße in Kreuzlingen.
Wir sind konfrontiert mit einem Großbrand.
Und er verschafft sich zuerst den Überblick.
Das ist ein riesiger Haufen Schutt. Und irgendwann sind wir auf die Leiche gestossen von dieser Silke. Wir sehen gleich, es war einfach noch so viel. Rumpf, Kopf weg, Arm weg. Einfach nur in den Rumpf.
Und haben Sie die gefunden oder jemand anderes?
Ich habe sie gefunden. Ich.
Ja.
Ich habe sie gefunden.
Der Brandermittler hat bis heute einen Anblick vor Augen. Nur noch der Oberkörper war noch vorhanden. Alles andere ist verbrannt. Gleiche kommt in die Gerichtsmedizin. Und die bestätigt, was der Ermittler befürchtet. Das ist nicht einfach ein Wohnungsbrand. Es gibt da noch ein anderes, viel grösseres Verbrechen. Die Gerichtsmedizin stellt 14 Messerstiche am Oberkörper der jungen Frau fest. Und mit dem ist klar, Silke Wienrich ist ermordet worden.
Das passt also zum Geständnis von Mike A. Wobei man sagen muss, dass Silke Wienrich erstochen wurde, das konnte man in der Zeitung lesen. Wie brutal dieses Verbrechen war, das wissen nicht viele. Unser Ermittler erinnert sich bis heute an viele Details.
Und dann habe ich auch gewusst, was da abgelaufen ist. Also da war ein Wahnsinniger am Berg. Die Betonung auf Wahnsinnigen. Wirklich einer spinnt, sage ich jetzt einmal. Und dann ist es darum gegangen, ich war dort involviert mit dem Brandobjekt.
Stichverletzungen haben zum Tod von Sigke Wienrich geführt. Der Ermittler geht davon aus, dass der Brand kurz danach gelegt worden ist. Er ist sich heute ganz sicher, dass der Mann, der Sigke ermordet hat, auch den Brand ausgelöst hat. Wie genau das passiert ist, haben sie nicht beweisen.
Es gibt aber anderes, was Mike A., den Mann mit dem Mofa, sehr belastet. Zeugen haben die beiden an dem Abend zusammen gesehen. Es schien, als seien sie auf dem Weg in Silkes Dachwohnung.
Wie war Ihr erster Eindruck von ihm?
Ja, er ist eigentlich, ja, einfach ein Mann gewesen, den ich nicht auch einteilen konnte, so jetzt von den Dingen her. Sicher, so zum Anschauen, kein Böse jetzt. So. Aber man hat ihn gewusst und hat ihn in dem Umfeld ermittelt.
Der Ermittler schaut sich den jungen Mann genauer an. Und er findet andere Frauen, die Schreckliches mit Mike A. erlebt haben.
Und hat erfahren, dass er verschiedene Beziehungen kam mit Frauen, wo er genötigt hat, sexuell genötigt hat, gewürgt hat. Er hat auch immer eine sexuelle, sag jetzt mal, Abnorme gehabt.
Sexuelle Abnorme nennt er da.
Ja, vielleicht sollte man kurz sagen, wovon der Ermittler genau spricht. Vergewaltigung, Nötigung und so schwere Gewalt, dass eines der Opfer fast gestorben wäre.
Er ist einfach mit diesen Frauen. Ja, also eine, die hat wirklich das überlebt hat. Aber das hat man erst bei den Ermittlungen hat man dann das gemerkt. Oder ja, hat man dann das, man checkt, wer da für eine Person ist.
Eine Person also, die zu schwerer Gewalt fähig ist. Und den letzten Abend von der Sigke Wienrich mit ihr verbracht hat.
Ja, und trotzdem ist Mike A. nicht der einzige Verdächtige.
Das Umfeld von der Silke ist ein bisschen dubios. Also dubios ist ein bisschen, ich sage es nicht, die vielleicht, aber sie hat viele Männer besucht.
Das sieht man in den Akten auch.
Ja, und die Männerbesuche haben natürlich auch beschäftigt, weil da ist jeder im Prinzip potenziell ein Täter, respektive, müssen sagen, wir können es ausscheiden. Wir haben immer das Ausscheidungsverfahren und sagen, der ist es nicht oder der ist es nicht, der ist es vielleicht oder weiß ich.
Wie bei den Ermittlungen und Befragungen in Erfahrung gebracht werden konnte, ließ sich Sigke Wienrich in verschiedene Männerbekanntschaften ein. Diese Kontakte brachten ihr in der Folge einen großen Männerbekanntenkreis. In diesen Kreisen wurde Silke denn auch verschiedentlich als leicht zu habendes bzw. als ein leichtes Mädchen bezeichnet.
Ja, eben, wie man das sieht, hatte er vorher schon keine Mutter gehabt, bevor das passiert ist.
Ich glaube, er war schon das Wochenende bei ihr.
Ja, aber.
Der Ermittler spricht hier aus, was damals viele denken, dass Silke Wienrich keine richtige Mutter war.
Ja, und man findet, das spürt man auch in der Ermittlungsakte. Von der Sigke Wienrich wird immer nur als alleinstehende Frau geredet. Es klingt so, als wäre sie ein Partygirl ohne Verpflichtungen. Und auch ohne Sascha.
Und wir haben das ja auch im Lauf dieser Recherche immer wieder erlebt. Viele waren richtig überrascht, als wir ihnen erzählt haben, dass Sigke Wienrich ein Kind hatte.
Hm. Ja, das weiss ich. Das weiss ich zum Teil auch nicht. Wieso ich nicht mit 8 Schluss gemacht habe. Ich hätte mit 8 gewusst, was alles noch auf mich zukommt. Ich glaube, ich hätte es gemacht.
Wie der Mann, der seiner Mutter Sascha seine Welt verändert hat und wie es in seinem Leben weitergeht, das erfahren wir in der 4. Folge. Der Ermittler erinnert sich an schwere Mordermittlungen. Die meisten Spuren haben den Brand vernichtet und obwohl viele Indizien für den Mike A. als Täter gesprochen haben, richtige Beweise hat es nicht gegeben.
Erst im März 1990, als die Delikte an anderen Frauen bekannt werden, kommt Mike A. in Untersuchungshaft.
Ich bin einmal wieder geholt, befragt, bin mit ihm gelaufen. Ich habe alles probiert mit dem, dass man den irgendwie zum Geständnis durchbringen kann. Weil Beweise haben wir einfach keine. Er war die Letzte, wo wir zugegebenermaßen gewusst haben, dass er mit dir in Kontakt war.
Unser Ermittler ist sich eigentlich sicher, er hat den Mörder vor sich. Aber die Beweise reichen nicht. Und der Mann in der Zelle, der schläft den ganzen Tag und scheint eigentlich recht zufrieden.
So ist es dem Ermittler im Frühling 1990 gegangen. Immer wieder probiert er, ein paar Worte aus dem Mike rauszubekommen.
dann haben wir den angepackt, ein bisschen härter. Und dann ist es so weit gegangen, dass er sich gemolden hat, er will mit mir reden.
Ja.
Und dann bin ich auf das Kreuzlingen runter, habe ihn befragt und gesagt, ich sehe sie, ich bin vom Mutter schon geschont, aber ich weiß von nichts mehr. Also er hat gesagt, ich weiß von nichts mehr. Und die Tat an und für sich zeugt auch von dem, dass einer wirklich durchgeknallt ist, wenn er so eine Frau traktiert.
Ein Teilgeständnis nennt man das in der Juristensprache.
Das Bettdurchklappen war in dem Sinn ein Fehler gewesen, aber ich habe einfach gesagt, er kann schlafen, er hat zu essen, er hat zu trinken. Ich bin ihn immer wieder geholt.
Irgendwann gelingt es den Kollegen des Ermittlers, ein detaillierteres Geständnis von Mike A. zu bekommen. Wir haben vorhin daraus zitiert. Aber in den Unterlagen steht auch, dass es unter Druck entstanden ist. Mike A. durfte nicht mehr am Tag schlafen. Ihm wurde ganz früh am Morgen das Bett hochgeklappt. Und er litt unter Rückenschmerzen. Deshalb wollte er eigentlich viel liegen.
Erst mit dem Geständnis kommt er aus ins Bett zurück rüber. Diese Akte landet einige Wochen später auf dem Tisch von einem jungen Pflichtverteidiger, dem Mann, der den Freispruch für den Mike A. gefordert hat.
Zu Beginn der ersten Besprechungen mit seinem Offizialverteidiger eröffnete ihm der Angeklagte, die beiden Teilgeständnisse nur abgelegt zu haben, um die Haftbedingungen ändern zu können.
Wir kommen in 5 Minuten, genau.
Wir sind in Adorf und treffen gleich den Verteidiger, den Mann, der damals den Freispruch für Mike A. gefordert hat. Wir haben in seiner Kanzlei abgemacht.
Wir sind etwas früher, er auch.
Er wirkt angespannt.
Sehr angespannt. Sehr angespannt.
Er ist richtig
zitternd. Das ist nicht lustig, was jetzt passieren wird. Das ist nicht lustig. Das ist ja.
Dem ist unwohl.
Dem ist sehr unwohl. Ja. Dem ist sehr unwohl. Jetzt machen wir da mal aus und haben die nächste Aufnahme.
Mit Humbert Entres im Büro.
Ich bin nervös. Gespannt.
Ja, ich auch. Ich bin auch nervös. Natürlich. Vielen Dank.
Gut, Sie da.
Das lieb mir. So. Okay. Also, so schöne Räume haben Sie da. Wirklich toll.
Humbert Entres heisst der Anwalt. Er ist 36, wo er im 1992 im Fall Sigke Wienrich als Pflichtverteidiger vor Gericht steht.
In dem Fall war es eine Zuweisung durch den Präsidenten des Kriminalgerichtes. So lief das damals. Und dann war ich erstmal erschrocken. Schlimme Tat, grauenvoll.
Der Humbert Entres weiss, dass wir sein Plädoyer dabei haben, mit dem er vor mehr als 30 Jahren vor Gericht Erfolg hat.
Für uns war das Plädoyer schwierig zu lesen. Das Leid der Opfer spielt keine große Rolle. Stattdessen geht es um ihre Männerbekanntschaften. Und dann gibt es Aussagen, die sich widersprechen und so klingen, als sollten sie einfach nur verwirren. Wir gehen gleich im Detail darauf ein. Wir haben uns oft gedacht, so könnte man das heute nicht mehr sagen.
Mehr als 30 Jahre später stehen also zwei junge Frauen vor seiner Tür und wollen Erklärungen.
Und ihm aus seinem Plädoyer von damals vorlesen.
Er ist nicht der Typ Mensch, der auf jemanden mit einem Messer losgeht. Die Wahrscheinlichkeit, dass er Sigke Wienrich erstochen haben soll, ist aufgrund seines Persönlichkeitsbildes kleiner als diejenige, dass er sie erwürgt hätte, spekuliert man einmal auf diese an sich grauenhafte Art.
Als Verteidiger hätte er jedes Detail vom Untersuchungsbericht anschauen.
Jedenfalls ist klar, dass mein Mandant, hätte er Sigke Wienrich tatsächlich umbringen wollen, nicht mit einem Messer erstochen hätte.
Während es langsam dunkel wird, sitzen wir mit ihm in diesem Raum und diskutieren immer heftiger mit ihm.
Das heißt, der Tod muss 4 bis 5 Stunden nach der Verspeisung der Pizza eingetreten sein. Somit muss das Verbrechen an Silke in der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr ausgeführt worden sein.
Im Kriminalbericht heisst es, der Mike A. sei in dieser Zeit noch in der Silke Wienrich in ihrer Wohnung gewesen. Vor Gericht präsentierte Humbert Entres aber eine andere Version. Eine, in der sich der Mike A. an der Wohnungstür verabschiedet hat und nie mit der Silke Wienrich auf die Wohnung gegangen ist.
Außerdem sammelt er dann Belege dafür, dass die beiden die Disco erst um 2 Uhr verlassen hätten. Und dann geht Endres sehr detailliert auf die genauen Wegstrecken in Kreuzlingen ein und stellt immer wieder die Frage, wie lange man betrunken mit einem Mofa zu zweit dafür braucht. Er kommt zu dem Schluss, viel, viel länger, als es die Polizei ermittelt hat.
Und wenn man sich das so vorstellt, dann gibt es zuerst einmal Sinn. In einer betrunkenen Nacht wird es ja schnell mal 4 Uhr am Morgen, bis man daheim ist. Aber in dieser Version gibt es aber ein Problem.
Mhm. Die Pizza Marinara. Sie taucht in den Ermittlungsakten als asservierter Mageninhalt auf. Und der belegt, dass Silkes Körper irgendwann zwischen 1 Uhr und 2.30 Uhr aufgehört hat, ihre letzte Mahlzeit zu verdauen. Mit anderen Worten, Silke war tot.
Um den Todeszeitpunkt hätte ich dann sagen sollen, die Zeit, die Zeitspanne, die offen ist, die interessiert mich nicht. Wäre das eine zureichende Verteidigung gewesen? Nein, auf keinen Fall wäre sie nicht. Ich muss da genau sein, weil in einem Indizienprozess ist es halt so, wenn ich keinen klaren Beweis habe, dann geht es um die Glaubhaftigkeit jedes einzelnen Fakts.
Er muss da genau sein, sagt Endres. Und er präsentiert im Plädoyer verschiedene Szenarien, die einander widersprechen. So sagt er vor Gericht.
Zugegebenermaßen ist es so, dass in durchschnittlichen Verhältnissen die Wahrscheinlichkeit, nachts um ca. 2 Uhr noch Besuch zu erhalten, relativ klein ist. Silke Wienrich lebt aber nicht in derartigen Verhältnissen.
Einerseits soll sich Silke Wienrich also erst um 2 Uhr aus dem Dancing Bohème verabschiedet haben und andererseits denkt er darüber nach, ob sie zu dieser Zeit schon daheim gewesen ist und am nächsten Mal die Tür geöffnet hat.
Also, um das nochmal zusammenzufassen. Die beiden Versionen, die Endres vor Gericht präsentiert, können nicht beide wahr sein. Sie haben jedoch etwas gemeinsam. Mike A. kann nicht der Täter sein.
Und um da geht es in ihrer Verteidigung ja auch. Zweifel streuen. Weil das Gesetz sagt, im Zweifel für den Anklagten.
Klar. Wir lesen weiter aus dem Plädoyer.
Ich kann nicht verhindern, jetzt einige Ausführungen über die Vergangenheit von Silke Wienrich zu machen, obwohl es mir lieber wäre, dies nicht zu tun. Es geht vielmehr um die Tatsache, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass einer der zahlreichen Männer, mit denen Silke Wienrich ein Verhältnis pflegte, in ihre Wohnung gelangt ist, nachdem sich verabschiedet hatte.
Mhm. Aber verstehen Sie, dass diese Verteidigung, also dass uns das heute auffällt oder dass jemand das heute anschaut und sagt, das überrascht mich?
Also ich verstehe die Empörung quasi, aber ich bitte einfach darum, da sachlich zu bleiben. Und ich habe mich ja auf was bezogen. Wenn ich es erfunden hätte, wenn ich gesagt hätte, vielleicht ist sie ein leichtes Mädchen gewesen und vielleicht eben in dem Zusammenhang hat sie da oder irgendwas, Sexarbeiterin oder so. Aber das, ich habe mich auf das bezogen, was in den Akten stand. Und dann wird es halt, und ich sage ja das, wird es halt ein bisschen unangenehm und es wird ein bisschen zynisch oder weiß nicht was, oder es tönt so, aber es ist meine verdammte Pflicht, und als Verteidiger darauf aufmerksam zu machen.
Hier spricht Humbert Endres über die beiden anderen Frauen, die Mike A. angegriffen hat. Die beiden Taten gibt er damals zu und der Verteidiger nutzt diese Fälle.
Hier wird meines Erachtens genau jener Schluss gemacht, der nicht zulässig ist, nämlich derjenige, dass wer zu einer Notzucht fähig ist, auch gleich fähig sein soll, eine Tötung zu begehen.
Eine kurze Erklärung. Das, was damals Notzucht heisst, nennt man heute Vergewaltigung. Am Schluss kommen wir mit dem Humbert Endres immer wieder an den gleichen Punkt. Jeder Mensch hat vor Gericht eine gute Verteidigung verdient. Und da finden wir ja auch.
Ja. Und wenn ich vor Gericht stehen würde, würde ich mir auch einen Pflichtverteidiger wie Humbert Endres wünschen.
Voll.
Das mache ich aus Prinzip nicht, dass ich was sage, hinter dem ich nicht stehen kann. Oder lüge, dass ich vor Gericht lüge. Das mache ich nicht. Ich beschönige vielleicht oder stelle was positiver dar, als es die Staatsanwaltschaft tut. Ich glaube, das gehört eigentlich zum Rollenspiel. Aber ich behaupte keine Sachen von denen, wenn ich vom Gegenteil überzeugt bin. Das mache ich nicht.
Sie haben da geschrieben, Aggressionsprobleme gehören bei weitgehend der Vergangenheit an.
Also bestätige ich sie?
Ja.
Also ich bestätige das Vorliegen von Aggressionsproblemen, sonst könnten sie ja nicht der Vergangenheit angehören. Aber ich lese jetzt daraus, A, es gab oder gibt ein Aggressionspotenzial, B, weitgehend, also das heißt, es ist nicht ausgeräumt und gehört der Vergangenheit an. Also.
Was heißt Vergangenheit?
Also wenn ich jetzt das ausdeutschen müsste, es ist nicht ganz klar, was in Zukunft passieren wird.
Die Redekunst von Humbert Entres hat vor Gericht schlussendlich zum Freispruch geführt. Eine Überraschung, sogar für den Verteidiger selber.
Mhm. Der Staatsanwalt, der gerade noch auf schuldig plädiert hatte, schlägt direkt nach seinem Plädoyer vor, den Antrag zurückzuziehen.
Ich war wie vom Donner gerührt. Also okay. Ich war fertig mit meinem Vortrag. Er kam nochmal und hat gesagt, ja, also er müsse einräumen, seine Beweisführung sei alles andere als sieb- und stichfest und er würde den Freispruch ohne weiteres akzeptieren. Er überlege sich sogar, also das weiß ich noch, er überlege sich sogar, ob er den Antrag selber stellen soll.
Wir hätten den Staatsanwalt gerne mit dieser Aussage konfrontiert, aber das war nicht möglich. Er ist vor ein paar Jahren verstorben.
Der Humbert Entres hat auch ja die Aufgabe gehabt, seinen Mandant so gut wie möglich zu verteidigen. Am Staatsanwalt seine Rolle hingegen war es, den Tatverdächtigen zu verfolgen. In dem Fall der Mike A.
Das heisst, es wäre auch die Aufgabe des Staatsanwalts gewesen, in Revision zu gehen.
Genau. Wir können heute nicht verifizieren, ob der Staatsanwalt wirklich so einen schnellen Meinungswechsel hingelegt hat. Wir haben nur das Gerichtsurteil mit dem Freispruch im Fall Sicker-Wienrich.
Und eine Aktennotiz, die mir heute noch aufgefallen ist, wo der Anwalt der Familie schreibt, ich rechne nicht damit, dass der Staatsanwalt es weiterziehen wird.
28. Februar 1992. Das Kriminalgericht des Kantons Thurgau hat gefunden, Mike A. ist schuldig der mehrfachen vorsätzlichen Körperverletzung, der Gefährdung des Lebens, der Sachbeschädigung, der qualifizierten Notzucht. Nicht schuldig dagegen der vorsätzlichen Tötung. Der Angeklagte wird zu einer Zuchthausstrafe von 3,5 Jahren verurteilt, unter Anrechnung von 90 Tagen Untersuchungshaft und des vorzeitig angetretenen Strafvollzugs.
Anders gesagt, der Mike A. kommt Mitte 1990er Jahre wieder frei.
Zeugenaufruf der Kantonspolizei Thurgau vom 29. August 2008. Meerstetten. Seit Mittwoch, 27. August, wird in Meerstetten die 30-jährige thailändische Prostituierte Ladarazé vermisst. Der Hintergrund ihres Verschwindens ist unklar. Ein Verbrechen kann nicht ausgeschlossen werden. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeikommando Thurgau zu melden.
Das ist Overkill.
Zweite Folge, es brennt.
Eine Produktion von Elephant Stories erzählt für den Beobachter.
Ich bin Charlotte Theile.
Und ich bin Fiona Dusti. Produktion, Mix und Mastering
Carlo Ladi.
Beratung, Skript und Dramaturgie
Franziska Engelhardt.
Musikkomposition
Henrik Blomfeld.
Koordination beim Beobachter
Balz Ruchti.
Aktenstimme
Oliver Fuchs.
Logo und Grafikdesign
Ann Seger.
Recherche und Skript
Charlotte Theile und Fiona Lusti.
Danke auch an Christoph Meinen für die Unterstützung beim Skript.
Der Podcast wurde unterstützt vom Netzwerk Junge Journalistinnen und Journalisten Schweiz.
Beobachter, das Magazin für Recht und Gerechtigkeit.